Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 312. Heute mit Felix.
Backup Felix ist hier.
Und Markus.
Das klang auch nur wie Einklatschen, das heißt, es war perfekt synchron.
Ja, ihr habt es voll drauf, muss ich sagen. Ihr zwei seid synchron, genau. Da bin ich asynchron heute. Ich bin übrigens Ingo.
Synchron-Podcasting.
Ja, Synchron-Podcasting, live für Sie heute ausprobiert. Ja, schön, dass es geklappt hat, auch wenn sich der eine Felix kurz vor der Sendung noch verabschiedet hat und gesagt hat, nee, heute nicht. Aber macht ja nichts. Wir sind trotzdem da. Und starten in eine neue Woche. Heute mal an einem Donnerstag. Auch etwas ungewöhnlich, glaube ich.
Ja, die Woche am Donnerstag starten ist schon eher ungewöhnlich.
Die Binärgewitterwoche startet an einem Donnerstag, zumindest diese Woche mal.
Und das heißt, nach der Binärgewitterwoche machen wir jede Woche eine Sendung. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, die Binärgewitterwoche geht auch so zwischen 1,5 bis 3 Wochen.
Wir hatten manchmal auch schon innerhalb von 3 Tagen eine Sendung, also pass auf.
Das war einfach eine sehr kurze Woche. Das war so die genau. Woche zwischen dem 28. Februar und dem 1. März.
Ja. Genau. So nach dem Motto. Macht nichts, deswegen heißen unsere Kategorien zum Beispiel trotzdem Tote der Woche. Und ich habe einen mitgebracht, auch wenn der schon ein paar Wochen rumliegt, sozusagen.
Toter der Wochen?
Ja, genau. Ich bin aber erst vor kurzem drauf gestoßen, dass Zpush nicht mehr so richtig weiterentwickelt wird. Zpush ist schon, ich glaube, über 15 Jahre alt. Und ist so ein Active-Sync-Nachbau oder Provider. Du kannst also das vor dein CalDAV, CardDAV, IMAP oder dein Zarafa hängen und deswegen kam da auch wahrscheinlich das Z her. Mittlerweile gibt es diese Gruppe Zarafa ja nicht mehr und wurde dann umbenannt oder weiterentwickelt von Copano. Und trotzdem gab es halt immer dieses Open-Source-Projekt Zpush, was bei Debian irgendwie D-Push hieß. Ja, keine Ahnung, waren irgendwelche rechtlichen Geschichten wegen dem Namen oder so. Jedenfalls konnte man das einsetzen, um ActiveSync zu sprechen, also dass man dann im Handy, in iOS oder Android irgendwie ansagen konnte, hier, sag mal, nimm mal einen Active oder nimm mal einen Exchange-Server, obwohl dahinter gar kein Exchange ist, aber er konnte dann halt ActiveSync sprechen über Zpush und du konntest halt, wie gesagt, CalDAV, CardDAV, IMAP anbinden und der hat sich dann so verhalten, als wäre es halt ein ActiveSync-Server, also ein Exchange oder sowas. Was immer ganz nett war, war eine einfache Möglichkeit, gleich mit einem Klick sozusagen E-Mails, Kalender, Kontakte und Notizen oder sowas anzubinden und eben nicht alles extra machen zu müssen. Ich hatte das auch eine Zeit lang im Einsatz, auch als ich noch Copano und Zarafa im Einsatz hatte. Aber jetzt habe ich gelesen, dass das sozusagen das Projekt sich nicht mehr weiterentwickelt, die Hauptmaintainer da irgendwie nicht mehr antworten, irgendwelche anderen Sachen machen und außerdem hatte ich ja gesagt, ist irgendwie schon ziemlich alt, ist immer noch PHP 7.4 oder sowas und ist nicht wirklich auf 8x vorbereitet, müsste man halt sozusagen machen und das macht keiner und deswegen wird es jetzt aus Copano sozusagen auch rausfliegen und die werden was anderes machen. Was ein bisschen schade ist, weil, wie gesagt, bis vor kurzem konnte man dann halt sein eigenes Zeug mit anbinden. Wenn es jetzt nur noch die Firma Copano macht, dann werden sie es halt nur noch auf ihr Produkt abstimmen und haben wahrscheinlich wenig Interesse, dass da andere Dienste mit angebunden werden können. Ich glaube, Zpush war auch noch in Tine oder sowas, also in einem anderen Groupware-Produkt drin. Also, ja. Genau, aber wenn es dann halt nur noch von einem Unternehmen kommt, dann werden sie es halt nur noch für ihre Produkte anpassen und für nichts anderes mehr. Von dem her schade, dass dieses Open-Source-Projekt eingeschlafen ist. Ja. Das mein Toter der Woche, weil ich das gerade gemerkt habe. Ich werde auch wahrscheinlich Copano jetzt mal abschaffen. Ich hatte das bis vor kurzem noch im Einsatz. Hab jetzt aber schon vor einiger Zeit angefangen, alles auf Nextcloud umzustellen. E-Mails mache ich sowieso über einen eigenen IMAP-Server und nicht darüber. Ich hatte immer das für Kalender und Kontakte immer verwendet. Aber eigentlich wäre es jetzt Zeit, das mal komplett in Rente zu schicken. Und von dem her werde ich mich wahrscheinlich, also von Zpush muss man sich scheinbar verabschieden, weil es technologisch nicht mehr weiterentwickelt wird. Und von Copano werde ich mich auch verabschieden und alles mit Nextcloud erschlagen.
Also warum will man überhaupt ActiveSync?
Weil, wie gesagt, du konntest auf iOS und Android, also Android kann das zum Beispiel nativ ja überhaupt gar kein CalDAV, CarDAV, aber es konnte schon immer ActiveSync und du konntest halt mit einem Account, den du eingerichtet hast, Kalender, Kontakte, E-Mail, Notizen machen und musstest nicht 3, 4 verschiedene Sachen einrichten. Hm. Das war halt schon praktisch.
I see.
Und ja, ich hatte das tatsächlich auch eine Weile so gebaut, dass man Kalender, Kontakte dann halt per iCal und CarDAV anbindet und die E-Mails von einem IMAP-Server DAVCAT sozusagen kommen. Und wie gesagt, du hast dann nur noch diesen einen Account eingerichtet und er hat sich die entsprechenden Sachen von den entsprechenden Servern gezogen und sie zusammen verbunden sozusagen. Hm. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest?
Nö, ich bin einfach ins Google-Universum so ein bisschen reingeflogen und dann hast du halt dein Gmail-Account und dann hast du halt auch Mail und Kalender und Drive und...
Nein, das ist böse.
Ja, das ist korrekt, aber es funktioniert halt.
Ja, das andere funktioniert auch.
Ja, funktionierte, ja.
Ja. Das funktionierte einfach mehr.
Ja, nee, ich will meine Daten nicht alle zu Google und ich habe ja auch meinen eigenen Mail-Server und meinen eigenen CalDAV und CardDAV und das, ich will das alles selber haben. Und nicht die Daten alle dahin schicken. Weil es ist eh schon schlimm genug, bei uns auf Arbeit haben sie auch überlegt, ob sie vielleicht, oder gab einige Befürworter, die dann unbedingt alles in die Google Cloud oder komplett mit dem Mail-System nach Google gehen wollten. Ich finde das nicht gut. Also genauso wenig, wie ich gut finde, wenn dann alle irgendwie dieses Microsoft 365 machen und ihre Plattform dahin gehen und dann hast du aber irgendwie am Ende nur noch irgendwie 2 Anbieter, die irgendwie 90% des Mail- und Kalender-Traffics machen. Das ist, kann nicht gut sein.
Nee, definitiv nicht. Sehe ich auch so. Also das ist zu viel Monokultur. Einfach. Das ist nicht die Idee vom Netz. Und dann ist auch einfach, dann funktioniert es auf einmal bei allen nicht gleichzeitig, weil eine große Plattform ein temporäres Problem hat. Und dieser dezentrale Ansatz, mit dem das Internet erfunden wurde, ich glaube, das hat auch massiv zu seinem Erfolg beigetragen. Und dann sollte man auch eigentlich viel daran setzen, dass das erhalten bleibt.
Genau.
Bin ich ganz bei dir, ja.
Ja, das unterschreiben wir so. Also, hol deine Daten aus Google raus.
Korrekt, aber ich bin halt auch faul. Also, fairerweise muss man sagen, ich habe nicht so viel da. Also, mein Mail, mein Hauptmail-Account ist nicht da. Mein Kalender ist da. Weil zwar mein Arbeitskalender ist halt auch ein Google-Kalender. Und dann kannst du die halt so zusammenklicken. Das ist schon gut. Und sonst, ja, so ein bisschen Google Drive, aber auch nicht viel. Und das meiste eigentlich auch sonst irgendwo. Also so schlimm.
Google Drive habe ich tatsächlich noch nie verwendet. Ich hatte mal eine Zeit lang diese Word, Excel, Google, wie heißt es, Google Docs verwendet. Mhm. Aber das mittlerweile hoste ich das ja auch selber in meiner Nextcloud mit Collabora, diesem Online-Office da, was da eingebaut ist.
Funktioniert das gut?
Das funktioniert gut, ja. Also es ist auch immer besser geworden. Am Anfang war es doch noch ein bisschen langsam, wo man gedacht hat, aber also für die Anwendungsfälle, wo man mal so zu viert oder sowas mal ein Dokument bearbeiten muss, ist das ja super. zu mehr Leuten habe ich jetzt Gott sei Dank kein Bedürfnis. Noch größere
mehr
Gruppen.
Leute kennt der Ingo auch gar nicht.
Ja, genau. Also zumindest kenne ich nicht mehr, mit denen ich gemeinsam Dokumente bearbeiten will.
Naja.
wenn dann sind es eher Textdokumente oder so und dann schreibt man was im Markdown, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, auf einer Konferenz oder sowas ist und alle, dann fummeln aber alle in irgendwie einen, weiß ich nicht, früher hieß es HackMD, wie heißt es jetzt? Diese ganzen Sachen da. Ja, also solche Hedgehog oder so. Ja, Hedgehog heißt es, glaube ich, ne? Genau, wenn dann würde ich, also für solche Sachen, wenn es dann wirklich mehrere Leute sind, also 10 plus, die an irgendeinem Sache rumschrauben müssen, dann nehme ich halt lieber sowas.
Dann braucht man doch eigentlich ein Wiki.
Ja, aber na, Wikis, ja, an denen man komplett gemeinsam an einem Dokument.
Wirklich synchron, aber, meinst du? Also so 100% ja, synchron, ja. Schwierig, sehe ich ein. Ja.
Dann musst du Confluence oder sowas nehmen und das ist ja, kommt ja
auch
aus der
Hölle. Auch nicht zu 10 Leuten gleichzeitig.
Ich glaube nicht, dass es mit 10 Leuten gleichzeitig ist. Es geht vielleicht gerade so knapp mit 2 gleichzeitig.
Ja,
aber auch
also
eher 4, schlecht.
4 als, geht auch noch, aber.
Ja. Also ich habe da auch immer Probleme, wenn schon jemand anders noch was versucht zu machen, das ist immer so ein.
Das ist, glaube ich, auch mit der Grund, warum Atlassian alle Leute jetzt zu sich in die Cloud ziehen will, damit einfach die Leute haben ihre Instanzen nicht im Griff und ruinieren damit den Ruf der Software, damit das aufhört. Das kann ich.
Du meinst, Atlassian hat die Sachen im Griff, so oft wieder die Daten verloren gegangen sind. Die haben doch sogar in der Cloud Kundendaten verloren. Das musst du auch erstmal hinkriegen.
Also überzeugt bin ich davon nicht. Nicht jetzt falsch verstehen. es war eine Vermutung.
gut. Was auch immer sie gemacht haben, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass viele Leute Atlassian jetzt im Rücken kehren. Also bei uns ist es ja auch so. Für viele Sachen setzen wir jetzt halt GitLab ein. Für andere Sachen kommt dann jetzt XWiki. Also wird jetzt eine Migration von Confluence nach XWiki dann auf jeden Fall geben. Mhm. Ist auch irgendwie, ich glaube, ist auch Open Source und halt eine Firma dahinter, wo man ja, Support einkaufen kann.
XWiki hatten wir früher. Das war eigentlich auch sehr cool, weil es da auch, XWiki kannst du nämlich auch, das war damals so ein Killer-Feature, wenn ich mich richtig entsinne, konntest du Extensions in Java für schreiben. Und das ist nicht bei vielen Wiki-Systemen so. Und
kannst du mal
ja, für eine Java-Brille ist das relevant. Entschuldigung, das klingt jetzt komisch, aber
Extensions sind
wenn du
mal
einen Haufen, wenn du einen Haufen Leute hast, die das wirklich gut können, dann ist
geil.
Das durchaus ein
ja, also ich meine,
ein Asset.
Ich sehe deinen persönlichen Anwendungsfall, aber überzeugt mich jetzt so, also ich meine, so, ja,
nee.
Muss nicht sein.
Ich freue mich einfach gerade, dass XWiki noch gepflegt wird. Das ist cool. Weil dann hat man nämlich in dieser ganzen Confluence wird abgelöst oder wir brauchen eine Alternative zu Confluence, kann man das tatsächlich nochmal in den Ring werfen.
Ja, also es ist tatsächlich wohl die Lösung, wenn du Confluence ablösen willst. Also gibt einige, aber das ist wohl, also bei uns auf Arbeit haben sie sich dafür entschieden und gibt auch andere Leute, die dahin migrieren, also irgendwie. Scheint es eins dieser Dinger zu sein, wo man hin will, wenn man keinen Confluence mehr benutzen mag, weil das zu teuer ist und die Cloud zumindest die Atlassian Cloud zu unverlässig und zuverlässig, ja. Naja, genau. Nö, aber ansonsten, ich bin mit meiner Nextcloud zufrieden, aber das, genau, ist immer die Frage, wie groß man skalieren will oder muss oder kann. Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie. Die AI der Woche.
Ja, da ich hier Backup-Felix bin, musste ich hier was raussuchen. Ich habe hier das High Resolution Image Reconstruction with Latent Diffusion Models from Human Brain Activity rausgesucht. Das ist ein Paper.
Oh Gott.
Und viel mehr als den Titel habe ich auch nicht gelesen. Also, es macht mich nicht so. Anscheinend kann man aus Gehirnwellen, also du kannst das Gehirn ja mit MRI beobachten und halt dann so schauen, wo halt Aktivität ist. Und dann kannst du den Leuten ein Bild zeigen und dann gibt es halt Aktivität in deinem Gehirn. Und dann kannst du das beobachten und dann kannst du aus dem das Bild wieder reconstructen.
Oh Gott.
Und das scheint wohl erstaunlich gut zu funktionieren.
Okay.
Sagt das Paper.
Strange. Aber gut.
Genau. Und das ist mein AI der Woche.
Sehr schön. Eure Aufgabe da draußen ist es jetzt komplett zu lesen.
Genau. Also fairerweise muss man sagen, das Paper, ich hätte das lesen können, weil es nur irgendwie 6 Seiten oder so oder 8. Also es ist super kurz. Das könnte man schon mal durchlesen, aber ich hatte wie keine Zeit. Und damit meine ich keine Lust.
Okay, aber es klingt auf jeden Fall eher sehr interessant, ja.
Mehr als dass sowas geht, interessiert mich das AI-Zeug dann halt nicht. Weil ich bin ja auch nur der Backup-Felix, darum ist das okay.
Okay, nächstes Mal.
Nächstes Mal könnt ihr den
Original-Felix fragen.
Ja, den Primary-Felix fragen, warum das jetzt gut ist und was das für ein Modell ist und ja.
Vielleicht hat er sich bis dahin angeguckt und wenn er es nachhört, muss er das jetzt definitiv machen.
Dann muss er das jetzt nachlesen, genau.
Genau.
Als Hausaufgaben aufs nächste Mal.
Genau. Stift raus, Prüfung, Abfrage.
Das ist prüfungsrelevant.
Genau, Vorsicht, das ist prüfungsrelevant. Ja, sehr schön. Klingt cool. Und wie gesagt, ihr habt es als Hausaufgabe. Dann kommen wir schon zu den News. Das vergeht einem gleich das Lachen, muss man tatsächlich sagen, weil ich habe eine News mitgebracht von Quad 9, die vom Landgericht Leipzig verloren haben. Also ich, ob ihr das auch gehört habt, das ja, lief so ein bisschen durchs Internet durch, zumindest das deutschsprachige, weil es ist ja ein deutsches Gericht, was hier den, ich glaube, Quad 9 ist eine Schweizer Stiftung, ne? Was diese Schweizer Stiftung dazu bringen will, ihren DNS-Dienst zu krippeln, kaputt zu machen. Sie sollen, dürfen nicht mehr eine bestimmte Webseite, die illegale Inhalte bereitstellt, auflösen. Also sie dürfen halt, was DNS-Dienst macht, ne? IP-Adressen oder Namen zu IP-Adressen auflösen und das dürfen sie halt für diese eine .to-Domain, die da irgendwie böse Sachen bereithält, eben nicht mehr tun.
Aber hatten wir das nicht schon mal, dass das dumm ist und dass ich habe das Gefühl, es kommt immer wieder? Und
ja, es kommt immer wieder. Und sie werden auch wahrscheinlich in Berufung gehen. Ich glaube, das Hamburger Landgericht hat vor ein paar Jahren auch schon mal was Ähnliches verhandelt gehabt. Und ja, ich verstehe nicht so ganz, was die deutschen Gerichte daran haben. Und das ist ja, also ich meine, da kann ich, keine Ahnung, auch irgendwie jemanden verurteilen, der, gut, Waffen sind sowieso scheiße, aber wenn du Waffen verkaufst, ja, dann bist du auch für jeden Mord, der damit begangen wird, sozusagen gleich haftbar.
Finde ich gut.
Oder, ja, das fände ich auch noch gut, aber weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn, keine Ahnung, ein Straftäter über der Autobahn fährt, ist der Autobahnbetreiber auch irgendwie haftbar für das, was der Typ macht.
Finde ich auch gut, weil Autobahnbetreiber ist doch meistens der deutsche Staat und so. Also. Ja.
Aber an der Stelle finden wir das nicht gut.
Aber hier nicht. Nee. Da muss man schon differenzieren. Ja. Nee, es ist einfach. Ach. Diese Leute.
Ja, also ich kann es total verstehen, dass da Urheberrechtsverletzungen begangen werden und man denjenigen davon abhalten will, diese Urheberrechtsverletzung weiter zu begehen, aber da muss man doch halt zur Quelle gehen und nicht einfach irgendjemanden, der da zwischendrin sitzt, irgendwie auffordern, das zu unterlassen. Und ich meine, dieses Urteil geht sogar noch einen Tick weiter. Sie sagen auch, dass man das Quad 9 im vorauseilenden Gehorsam sozusagen jetzt anfangen muss, sich zu überlegen, welche Sachen könnte man dann noch sperren. Weil da könnte ja noch ganz viel mehr böses Zeug im Netz sein und sie sollten das doch dann mal analysieren und sich überlegen und so. Also das ist einfach ein totaler Übergriff und finde ich schlecht. Also Quad 9 habe ich tatsächlich auch als DNS bei mir hier drin gerade, also so als Weiterleitungsresolver. Also mich würde das dann auch betreffen und ich finde es blöd, wenn die jetzt gezwungen sind, immer mehr Sachen abzuschalten und nicht mehr aufzulösen. Dann muss ich halt doch direkt an die Root-Server immer gehen und mir meinen eigenen Resolver betreiben. Also man kann ja, wenn man es kann, sozusagen mit Unbound oder sowas immer direkt die Root-Server anfragen. Aber es natürlich wäre es ein bisschen geschickter, wenn man einen Betreiber nimmt, der das auch der lokale Dienste sozusagen in der Nähe bereitstellt, per Anycast oder sowas. Und nicht jeder einfach immer die Root-Server anfragt, die Root-DNS-Server. Also ich weiß nicht, da werden DNS-Dienste und ich meine, wenn das Urteil jetzt so für Quad9 gilt, dann wird das halt auch für alle anderen DNS-Provider gelten müssen. Werden die halt gezwungen, Sperren da einzuführen. Und das kann nicht in unser allem Interesse sein.
Nee, aber wenn die das proaktiv tun, ist das sicherlich im Interesse derer, die das forcieren. Weil da müssen sie ja selber nicht mehr so viel so genau nachhaken, wenn die schon so viel so Unsicherheit im Raum steht, dass da schon von eine gewisse Eigendynamik entsteht, dann ist ja schon genug geholfen. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, dass das Kalkül ist.
Ja, aber dass die deutschen Gerichte da einfach so willentlich mitmachen. Also ich meine, gibt ja auch Möglichkeiten, das mit Störerhaftung zu machen oder den als Provider wirklich zu sehen und dann zu sagen, aber alles das haben sie verneint, haben sie explizit ausgeschlossen und gesagt, nee, also sie sind hier, also der DNS-Provider ist jetzt tatsächlich für diese Urheberrechtsverletzung haftbar zu machen und sie müssen das unterlassen, sonst gibt es hohe Strafen bis hin auch, dass die Geschäftsführer da entsprechend in Haftung genommen werden. Und das finde ich schon, also ich meine, es ist ja nicht so, als würden die diese Straftat begehen, nämlich diese Lieder oder was auch immer da hochladen und bereitstellen. Das tun sie ja nicht. Sie lösen nur Domains zu IP-Adressen auf, nicht mehr und nicht weniger. Also es ist, ich finde diese total echte Frechheit. Kann ich nicht anders sagen.
Mhm. Es ist schon, ja, es zeigt vielleicht auch einfach, dass diese Materie nicht einfach genug durchdringbar ist, als dass das ein Gremium von Richtern entscheiden kann, die fachlich unbewandert sind. Also die lesen sich in so Sachverhalte ja ein und lassen sich beraten. Und anscheinend scheint das meistens zu reichen. Aber diese Beispiele zeigen, dass es in dem ganzen IT-Kontext vielleicht mittlerweile doch zu abgefahren ist, um das wirklich einordnen zu können. Weil ich kann mir das nur so interpretieren oder mir nur so erklären, dass die halt einseitig beraten worden sind. Und dann lässt sich das natürlich so darstellen, als wenn das hier ein sinnvolles Urteil wäre.
Ja, aber es gibt scheinbar irgendeinen Gutachter, aber jetzt weiß ich nicht, wer es in Auftrag gegeben hat, der das eher in Richtung Quad 9 sieht. Von dem her ist es auch komisch. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das vom Gerichten ein Gutachten war oder wer das da erstellt hat. Mhm. Ja, aber trotzdem, also ich meine, es wird ja Gerichte geben, die sich auf bestimmte Sachen spezialisiert haben, wo man dann davon ausgehen kann, dass die Richter in der Sache ein bisschen mehr Ahnung haben. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei diesem Landgericht in Leipzig ist, ob sich das sich da die Richter nur einlesen sozusagen und dann ein Urteil fällen müssen oder da tiefer drin stecken, aber insgesamt ist das einfach nicht gut. Ja, das war so ein bisschen der Downer letzte Woche sozusagen. Das fand ich doch ein bisschen, ja, oder fand ich doch ziemlich kritisch.
Ja.
Gut. Dann auch noch was, ja, worüber man diskutieren kann, ob man das gut findet oder nicht. Ubuntu oder Canonical, unser Freund sozusagen, macht ja viele eigene Sachen und so auch die Geschichte Snaps, Flatpak und so weiter. Und jetzt haben sie halt bekannt gegeben, dass dass ab der nächsten Version, nämlich Ubuntu 23.04 Luna Lobster Flatpak nicht mehr automatisch vorinstalliert ist, sondern man definitiv ausschließlich Snaps dann nehmen soll. Ja.
Sind einfach salty. Also, haben wir hier drüber geredet oder so? LXD ist ja eines dieser Pakete, die famously only available in Snap.
Ja. Hattest du dich aufgeregt drüber?
Ja. Und jetzt gehen aber alle dazu hin, das irgendwie wieder in Debian-Pakete zu packen. Also Debian Bookworm wird wieder ein Apt-Package für LXD mitbringen.
Okay.
Das heißt, du kannst da dann einfach Apt-Install LXD machen. Und ja, finde ich schon gut. Und es gibt ein PPA, was auch Apt-Pakete drin hat, wo man den Scheiß nicht über Snap installieren muss, weil Snap, ne. Nein, danke. Nicht bei mir.
Ja, bei dem Snaps ist halt so, dass sie halt alle nur von Canonical sozusagen bereitgestellt werden.
Ja,
oder
das,
sehr viele halt.
Ich meine, das ist irgendwie ein philosophisches Problem. Ein Problem mit irgendwie wie open-sourcig oder nicht open-sourcig das ist. Da bin ich auch voll bei dir, das ist ein Problem, aber wie wir ja auch schon established haben, ich benutze auch all diesen Google-Scheiß. ich bin da schon ein bisschen schmerzbefreit. Mhm. Aber es ist halt einfach auch technisch eine dumme Lösung. Ist so, versuch mal einen Snap in einem CH-Root zu benutzen. Ist so, get fucked. Geht halt nicht. Du kannst keine Snaps, du kannst nicht Snap in CH-Root installieren und dann das CH-Root paketieren und dann irgendwo shippen. Es geht nicht. Ist technisch nicht möglich, weil ja, ist halt ein Service und bla 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 bla. So, don't care. Dann macht's halt nicht. Also, baut halt was funktioniert oder lasst's halt. Aber kommt nicht mit so einer Scheiße und dann zwingt Leute, das zu benutzen. Ne. Ekelhaft. Genau. Aber ich hab, glaube ich, schon mich, ja.
Du hast es schon mal geruntet, ja, drüber.
Ich glaube, Leute wissen,
einmal
wie
oder
ich,
zweimal.
Ja. Kein Freund von Snaps. So persönlich.
Ja, also wenn man jetzt eine Ubuntu oder was auf Ubuntu aufbaut, sozusagen, also auch Kubuntu, Xubuntu oder sowas, also alles, was da so die Flavors sind, da hat man jetzt eben Pech gehabt, da wird man jetzt auf Snap gezwungen. Sicher, wenn man es will, kriegt man sicher da auch Flatpak hingebastelt wieder, aber startmäßig ist erstmal nicht mehr dabei.
Ja, komm, was wird das sein? Da musst du halt irgend so ein Curl, Pipe, Bash Zeug machen und dann hast du Flatpak wieder installiert. Also, ja. Also, ich meine, es ist unfortunate, es ist ein bisschen ein Dickmove, das standardmäßig rauszunehmen, aber ja, muss halt nachinstallieren.
Ja, und eben alles ist halt doch nicht als Snap verfügbar, aber wahrscheinlich will Canonical es irgendwie hinkriegen, dass mehr Leute dann Sachen für Snap bauen. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen der Hintergedanke sein, so nach dem Motto, ja, wir nehmen euch das jetzt alles weg und wenn ihr was machen wollt, dann müsst ihr es halt als Snap anbieten, weil sonst läuft es halt nicht mehr bei uns. Und ja.
Ich werde das aussitzen, wie ihr Upstart oder wie hieß dieses Desktop-Environment-Dingsy, dieses UI, was auch
also
tot
mir
ist.
Haben
oder?
Sie als, mir haben sie als Server gebaut gehabt und darauf wäre Unity oder sowas, ne?
Ja, irgend sowas und Ja, das ist auch alles. Man muss es einfach auswarten.
Ja, ich bin auch froh, dass ich nicht sehr viele Sachen mit Upstart gemacht habe, sondern das habe ich Gott sei Dank auch abwart. Ja, da ich jetzt auch meistens eher Debian verwende, habe ich das tatsächlich ausgesessen sozusagen.
Ja. Die meisten dieser tollen Ideen von Canonical kann man einfach aussetzen und dann es geht vorbei.
Na, gucken wir mal, wie viel Atem sie bei Snaps beweisen.
Ja, kein. Das. Warum? Also ich meine, nenn mir einen guten Grund, warum sie jetzt plötzlich irgendwie einen langen Atem haben und nicht irgendwie in einem halben Jahr sagen, oh, dieses AI Blockchain ChatGPT ist voll die Hot Topic. Wir machen da was. Hm. Wir haben da eine coole Lösung.
Ist uns egal.
Ja, und Snap ist uns egal und da ist die Open Source Community, niemand will es maintainen, ja, dann lassen wir es halt sterben.
Ja. Na, ich bin ja tatsächlich überrascht, wie viele Leute UB-Ports noch verwenden, also dieses Ubuntu Mobile sozusagen, dass da sich tatsächlich eine Community gefunden hat und sehr viel noch pflegt und das auch für neuere Telefone anbietet. Also ich hätte gedacht, dass ich das nicht lange hält und verschwinden wird, aber es werden jetzt tatsächlich immer noch neue Telefone wird es immer noch entwickelt und rausgebracht. Das beeindruckt mich schon sozusagen.
Aber da gibt es nicht so wirklich eine Alternative, oder?
Na doch, also du hast von Plasma Mobile über Sailfish, über kannst ja auch eine Android oder so ein downgestripptes Android, also ein Android ohne Google, gibt es ja zigtausend, die du da installieren kannst. Dann hast du noch so ein Mobile Debian, gibt es mittlerweile auch. Also da gibt es einige, wenn du das willst. Mobian, also da gibt es irgendwie viel Zeug tatsächlich, was auf diesen ganzen Smartphones läuft. Sogar Leute, die neue Sachen entwickeln, aber dass trotzdem immer noch Ubuntu Phone oder Ubuntu Mobile oder UB-Ports da tatsächlich aktiv sind und neue Sachen von der Community immer kommen, finde ich beeindruckend. Finde ich doch krass, dass das immer noch und tatsächlich eins der bekanntesten sozusagen in dem Bereich ist. Und du auch neue Telefone kaufen kannst, also dieses, wie heißt es, Volia Phone oder so, ich hab's schon wieder vergessen.
Keine Ahnung.
Ja, ja, also da gibt's einige, die du da kaufen kannst.
Aber ja, also ich meine, ja, also ich meine, schön, schön, wenn es weitergeht, wenn das Leute tatsächlich brauchen. Aber, tja. What's next? Realtime. Wir bleiben bei Ubuntu. Realtime Ubuntu is now generally available.
Realtime Ubuntu, was ist, was ist das? Mit einem Realtime-Kernel oder was?
Ja, ja, genau.
Okay. Also ich setze ja auch einen Realtime-Kernel hier ein, weil ich habe jetzt gerade ein Ubuntu Studio und da ist ein Realtime-Kernel immer dabei, oder nicht immer dabei, aber kannst du dazu installieren. Aber jetzt, was jetzt ist es von Canonical abgesegnet, bis sie genau das dann demnächst wieder anders überlegen, wie wir gerade schon established haben.
Vermutlich, ja, aber jetzt für ein paar Versionen gibt es, ja, Commercial Support für Realtime Ubuntu, auch auf ARM, also nicht nur x86.
Okay.
Ich bin gar nicht sicher, ob auch x86, aber auch auf ARM sicher. Ja, und sie wollen halt in diesen
Naja, alles was on the edge ist hier, from cloud to edge, steht hier in diesem Artikel drin, ja, ganz, ganz
ja,
wichtig.
Ja, genau. Sie wollen halt heißt auch ein bisschen, also ich, ja, Marketing und Sales-Zeug, aber ich meine, Realtime-Patch ist wenigstens eine gute Sache. Nicht so wie andere Ideen, die sie so haben.
Das stimmt.
Und ja, da kommt ja auch immer mehr in Kernel rein. Da wird ja auch immer kleiner.
Das Patch-Set, genau. Dass man nicht mehr wirklich viel patchen muss, sondern dass das meiste im normalen Kernel eh schon drin ist, ja.
Genau. Und vielleicht ist es dann irgendwann nur noch eine Config-Option und vielleicht ist es dann einfach standardmäßig enabled. Weil ich glaube, es gibt nicht so wirklich viele Gründe, warum das nicht standardmäßig oder zumindest das meiste standardmäßig in deinem Kernel sein könnte.
Ja. Nö, aber ist auch gut, wenn sie da jetzt, oder wenn man es haben will, sozusagen, dass man einen Ubuntu mit dem Support einfach einkaufen kann, und das ist gut.
Kannst du jetzt halt einkaufen, das schon eine gute Sache ist.
Sehr gut. Immerhin mal eine gute Ubuntu-News oder Canonical-News.
Genau. Sie machen auch gute Dinge, so ist es nicht.
Ja, sie haben ja auch viel getan. Also ich will das ja auch immer gar nicht schlecht reden, was Ubuntu alles für Linux geleistet hat, also was Canonical für Linux geleistet hat. Ja, also das ist tatsächlich ein Einsteiger-Linux gewesen, und mit wie sie die CDs am Anfang verteilt haben und die Community aufgebaut haben und so, das ist schon Wahnsinn. Ist bloß komisch, dass sie danach so ein paar Entscheidungen getroffen haben und sich jedes Mal an den Kopf fasst und denkt, das hätte dir das irgendwie besser kommuniziert und irgendwie mehr Leute mit eingebunden und mal irgendwie anders vorbereitet, dann wäre es vielleicht auch geil geworden, statt irgendwie zu sagen, nee, wir machen das jetzt so und das ist technologisch halb ausgegart und ach, so nach 3 Jahren haben wir keinen Bock mehr drauf und machen wir das wieder ganz anderes, weil wir den nächsten Hype hinterher rennen. Mhm. Also es ist ja auch, dass sie den X-Server abgekündigt haben, sozusagen was anderes machen wollten, das sind ja alles richtige Entscheidungen. Bloß halt, wie es getroffen wurde und dass es dann halt, ja, nicht der Mehrheitsweg war, sondern sie was Eigenes machen wollten und damit dann halt jedes Mal auf die Schnauze gefallen sind, ist halt, das muss man halt kritisieren. Also Canonical und Ubuntu, super Sache, bloß halt so in so ein paar Umsetzungssachen. Ach, schade das. Ja.
Aber gut. Andere gute News, ich wusste es gar nicht, aber anscheinend kannst du auf deinem FreeBSD kein Nproc machen. Also es gibt hier halt die Nummer.
Was ist Nproc?
Nproc ist das Ding, was dir sagt, wie viele CPU-Kerne du hast. Und was du damit normalerweise machst, ist, du packst es halt in dein Build-Script oder so. Und du sagst halt, mach irgendwie make minus j Nproc. Und dann kompiliert es halt bei mir mit 2 Kernen, ein bisschen langsamer, bei dir mit 18 Kernen halt, mit 18 Kernen ein bisschen schneller. Hm. Und ja, der Benefit ist halt, du musst jetzt nicht mehr so viele Scripts patchen, weil das jetzt halt auf FreeBSD, 13.2 auch einfach installiert ist und halt einen Core-Count zurückgibt. Ja, das macht halt das Patching einfacher, weil du halt Linux-Software dann einfacher auch auf deinem FreeBSD portieren kannst.
Gut, gut.
Genau, darum, gute Sache. Und damit auch 13.2 kommt bald. Ich glaube, weiß ich gar nicht. Release Candidate 2 oder 3 ist jetzt, gibt's. Hier war Beta 3 Ende Februar. Vielleicht gibt es noch schon Beta 4, weiß ich nicht genau. Habe ich mir nicht so genau angeschaut, aber kommt bald. Genau.
Gut, und dann warst du auf Reisen. Zumindest.
Du musst noch hier, musst du.
Ich muss was sagen, meinst du? Yes. Themen? Soll ich Themen sagen? Thema? Genau.
Ja, aber nicht, Ingo, nicht was? 15 Mal, jetzt hast du die AI wieder verwertet.
Ach, Quatsch. Das wird doch sowieso nix. Unsere ist doch.
Irgendjemand muss dieses Interface dann, irgendjemand muss ein Skript anwerfen. Und ich weiß nicht, ich habe gehört, das ist krank.
Ja, vielleicht kann er skripten noch. Das werden wir dann sehen, genau. Oder ihr werdet es sehen, ob wir überhaupt Chapter Marks haben in der Sendung. Ja.
Genau.
Ja, du warst auf Reisen.
Ich war auf Reisen. Ich war am Config Management Camp in Gent.
Ach, so das spricht man das aus, okay.
Ich glaube. auf so wie die Leute das da sagen, auf Englisch und auf Deutsch. Ist es vielleicht. Es ist sowieso hier Belgien und so super confusing. Auch mit so Bahnhöfen, die dann irgendwie 2 verschiedene Namen haben. Und du dir immer noch so sicher bist, bin ich jetzt am richtigen? Ist das der gleiche? Ist das ein anderer? Ist das einer, der einfach nur ähnlich heißt?
Oder war es die französische Aussprache oder die niederländische?
Ja. Genau, ist es einfach Dutch? Ist es Flämisch? Ist es einfach Französisch für den gleichen Bahnhof? Oder ist es halt einfach ein anderer Bahnhof in der Nähe? So ein bisschen.
Aber du bist hingekommen, ja.
Ich bin da hingekommen mit dem Zug und ich bin da auch wieder nach Hause gekommen mit dem Zug. Das hat alles wunderbar geklappt. Ich habe schön, ich bin via Paris gefahren. Also der schnellste Weg aus der Schweiz mit dem Zug ist halt von Zürich Paris und dann Paris Brüssel. So rüber als durch Deutschland. Durch Deutschland könnte man auch, geht aber halt irgendwie ein bisschen länger, weil keine direkt.
Naja, und plus, weil wir, nach bis Köln kommst du noch schnell und dann haben sie irgendwie zwischen Köln und Belgien ist irgendwie langsam, bis es dann danach dann wieder plötzlich schnell geht. Aber das ist,
da ist ja auch das hohe Fenn dazwischen und so, ne? Da ist ja durchaus auch ein bisschen Landmasse.
Ja, na, und die Deutschen bauen halt ihre Bahnen nicht aus. Das ist halt.
Nein, das kann überhaupt gar nichts irgendwas damit zu tun haben.
Nee,
aber nicht
nein.
In Deutschland.
Nee. Nein,
das
nein, nein, nein,
kann
nein.
Ich mir nicht vorstellen.
Nee, wir haben ja auch Staatsverträge so mit, was ich nicht, der Schweiz und Österreich und so, wo das alles drinsteht, was wir alles ausbauen wollten schon vor 10 Jahren. Und
passiert.
Die anderen sind alle fertig, bloß die Deutschen denken, ach komm, das hat noch
halt
ein paar Jahrzehnte Zeit.
Noch Straßen bauen, nicht vergessen, ne? Straßen bauen.
Ja, Straßenbahn.
Autobahnen sind halt auch toll. Was ich sagen wollte, ich bin genau zwischen den Streik. Ich bin hingefahren, bevor sie gestreikt haben, nur ich bin nach Hause, als sie wieder fertig waren.
Sehr gut.
Hat sehr gut für mich geklappt. Darum no complaints. Das schon. Also ich meine, das muss man schon sagen, die Deutschen. Immer zu spät, immer unfreundlich, immer langsam, aber sie streiken nicht.
Das sagst du. Wir streiken hier gerade schon. Die Post hat heute beschlossen, jetzt unbefristet zu streiken, aber wir streiken halt zivilisiert. Da wird halt mal so ein Tag so ein bisschen gestreikt und dann haben wir uns alle wieder lieb und dann ist okay. Mhm. Das ist nicht so wie in
der
Frankreich.
Felix hat schon recht, verglichen mit anderen Nationen streiken wir nicht.
Ja. Also verglichen mit so Frankreich ist so, TGV ist immer die bessere Option, ist immer gemütlicher, ist immer schneller eigentlich, ist eigentlich die bessere Option, ja. Aber du hast halt immer ein bisschen das Risiko, dass sie einfach irgendwie deine Züge komplett ausfallen, weil sie gerade am Streiken sind. Das halt, ja.
Ja.
Jetzt, muss man auswählen. Und,
jetzt ist die Rentenreform zumindest im Senat durch, also die französische. Mal gucken, wie lang die jetzt noch streiken, ob sie jemals wieder aufhören. Unlustig wird es dann tatsächlich erst, wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, nichts mehr zu essen kaufen können und irgendwie keinen Sprit mehr haben oder so, weil die Tankstellen nicht mehr beliefert werden. Dann wird es ungemütlich. Aber bis dahin passiert da auch in Frankreich nichts, außer dass wir mal einfach ein paar Tage Pause machen.
Ja. Nee, also ich finde es, also muss ich auch dazu sagen, ich finde es auch okay, dass sie streiken. Also finde ich schon, ich schon gut.
Da bist du ja auch dann böse, wenn du Streikbrecher bist, bei uns so, streiken halt 10% der Leute oder 20. So. Alle anderen arbeiten weiter.
Ja. Nee, finde ich schon gut, haben die Franzosen eigentlich schon recht. Einfach mal streiken. Jedenfalls, aber ich bin da rumgekommen, für mich persönlich natürlich dann praktisch.
Gut, und was hast du gesehen? Was
genau,
gab's da?
Was habe ich gesehen? Ich habe meine erste GitLab-Contribution gemacht, so Jamie.
Okay.
Ich habe cool. Technically 2 gemacht, aber die zweite ist immer noch so ein bisschen hängig und die erste war nur so Doc-Change. War easy peasy, also waren einige GitLab-Leute da. Ich glaube, sie haben auch ein bisschen gesponsert und so. Ja, ist nicht super große Konferenz. Ich habe hier der Main Track wurde auch recorded. Ich habe da mal so ein paar Talks, die ich gesehen habe, rausgeschrieben. Hier der erste, den ich cool fand, war EBPF. Superpower Dynamic Kernel. EBPF, wir erinnern uns, ist dieses Ding, wo du so kleine Programme schreibst, die dann im Kernel-Kontext laufen, wo du dann lustige Dinge mitmachen kannst, zum Beispiel deine dein Network Routing zum Beispiel, also du kannst auf deiner Netzwerkkarte, kannst du halt bevor deine Netzwerkpakete überhaupt im Kernel landen, das heißt irgendwie durch diesen ganzen Kernel-Stack gehen, was halt Zeit und Memory und ressourcenintensiv ist, kannst du halt gewisse Pakete schon mal rausfiltern oder so oder halt irgendwie rerouten oder so Zeug. Du kannst irgendwie Pakete zum Beispiel zwischen Containern hin und her routen, ohne dass du wirklich durch den Kernel müssen und so ein Zeug. War sehr spannender Talk, was da halt geht, eben für irgendwie so Routing und Tracing und was da für Tools gibt und so. Was habe ich dazu noch aufgeschrieben? Genau, ist halt eBPF mehr sicher, als wenn du halt dein Kernel-Modul schreibst, weil eBPF gibt dir halt so ein paar Garantien. Also es ist ziemlich schwierig, mit einem eBPF-Programm deinen Computer zu crashen. Und wie wir alle wissen, oder alle, die schon mal ein Kernel-Modul geschrieben haben, ist ziemlich einfach, das mit einem Kernel-Modul zu machen.
Weil die meisten Leute auch nicht gut C, C++ können.
Genau. Also halt einfach, ja, es ist halt einfach, wenn du es nicht irgendwie tagtäglich machst, genau. Es enabled halt viele Leute, Dinge effizient und schnell und gut zu tun, die das vorher halt irgendwie nicht konnten. Oder ist eigentlich eine coole Sache. Darum, diesen Talk kann ich empfehlen. Dann gab es Ignites, dieses Talk-Format, wo du nur so, ich glaube, 5 Minuten und 20 Slides hast oder so. Und die Slides sind auto-advancing. Das war auch sehr interessant. Also, das finde ich einfach immer interessant, weil da hast du halt die Möglichkeit, über viele verschiedene Dinge in relativ kurzer Zeit zu sehen. Das ist halt so für Leute, die TikToks schauen. Das sind Talks für Leute, die TikTok schauen. Das sind Ignite Talks. Genau. Das sind ein paar coole. Unter anderem auch Nix, diesen, was Makefu hier mal von ein paar Sendungen gepickt hat, wie und warum du mit Docker-Images mit Nix bauen solltest. Gab da ein paar coole Ignites. Könnt ihr mal reinschauen. Und dann habe ich noch die Keynote, glaube ich. War es die Keynote? Ah nein, ich glaube, es war nicht die Keynote. Das war sonst vielleicht der zweite oder dritte Talk oder so. What if infrastructure as a code never existed? Und das vom Typen, der ich glaube Puppet mitgegründet hat oder irgend sowas. Mhm. Der irgendwas mit Adam Jacob. Und die haben jetzt was, es war Chef was. Mhm. Was er gemacht hat. Und er hat jetzt so eine neue Firma gegründet und die bauen jetzt so ein Tool, das ich glaube System Initiative heißt. Und sein Talk geht so ein bisschen in die Richtung, was wir ja heute viel machen, ist dieses Configuration as Code, also das ist halt irgendwie Code und der wird dann, das irgendwie deine Konfiguration und das wird halt applied. Und das ist ziemlich mächtig und löst ziemlich viele Probleme, aber hat halt schon auch so ein paar Knackpunkte. Zum Beispiel, es ist eigentlich immer gelogen. Also, du hast deine Config as Code. Und dann spielst du das halt auf deinen Server und 5 Minuten später ist dein Server halt nicht mehr genau in diesem State, den du ihn vermutlich konfiguriert hast. Oder dein Server vielleicht schon noch, aber dein AWS, was weiß ich, Setup mit 100.000 Microservices, dann hat sich halt irgendein Engineer eingeloggt und halt irgendwie auf ein Setting geklickt oder so.
Oh oh.
Und dann ist halt deine Config as Code reflektiert halt nicht zwangsläufig.
Den aktuellen Working-Zustand eigentlich.
Genau, ja. Den Working-Zustand. Und das ist eigentlich so diese Lüge, die wir uns alle vorspielen mit Config as Code, weil auch dein Server, wenn er nach einem Jahr probably hat sich halt jemand eingeloggt und hat da halt irgendwas noch gemacht in diesem Jahr. Und es ist nicht genau dieser State, wie er aus dem Config as Code rausgefallen ist.
Ja, und weil er hat es ja hinterher auch nicht wieder eingetragen. Also selbst wenn er irgendwas rumgefummelt hat, müsste er es ja zumindest dann noch einchecken oder so. Aber das tut er ja nicht.
Genau, er hat dann einfach manuell was verändert. Das heißt irgendwie, die Realität ist immer so ein bisschen in Konflikt mit, was in deinem Config as Code steht. Und sein neues Startup, der neue Approach ist halt, das nicht ein Config as Code oder so zu haben, sondern halt irgendwie das an so einen Agent zu binden. Was halt so eine bidirektionale Kommunikation zum Beispiel erlaubt. Das heißt, du hast irgendwie deine Realität und du hast halt
und dein Code Agents. Und die sollen sich irgendwie abgleichen dann.
Und genau, und wenn sich halt deine Realität ändert, dann bekommst du halt irgendwie so ein Pop-up und bekommst halt so eine Liste mit Changes, wo du siehst so, mein Agent hat dieses State, meine Realität hat diesen anderen State und dann kannst du halt Changes in beide Richtungen pushen. Also du kannst halt, wenn du zum Beispiel weißt, wie du etwas irgendwie in AWS konfigurierst auf dem GUI, dann musst du jetzt nicht mühsam herausfinden, wie schreibe ich das als Config as Code, sondern du kannst es einfach auf dem GUI machen und dann kannst du diesen Change halt in deinen Agent reinnehmen und dann ist der persisted. Und dann, wenn du zum Beispiel dein Zeug restagest, kannst du das halt restagen vom Agent und dann kannst du die Config wieder reapplyen im Prinzip.
Aha, na gut.
Das klingt auf jeden Fall interessant, ob sich das durchsetzen wird.
Ja, genau.
werden wir sehen.
Ja,
ja, genau. Das war What if Infrastructure as Code never existed? Und er hat da ein paar gute Punkte. Ob das wirklich eine gute Idee ist, wird sich halt irgendwie auch erst zeigen, wenn man es dann halt mal ein bisschen ausprobiert und sieht, ob es das tut oder nicht.
Oder wenn es dann die ersten Experience Reports dazu gibt. Ja.
Genau. Dann last but not least, I guess, looking at security with cat eyes. Einfach nur, weil es Katzen in den Slides hat.
Ach so. Wollte gerade sagen, also eigentlich sehen Katzen ja weniger Farben und so. Vielleicht ist das vielleicht gar nicht so gut. Wenn, dann will ich Security ja komplett betrachten und nicht nur mit weniger Farben.
Ja. Nee, aber also der Talk ist auch, also ist ein bisschen all over the place. Ist schon auch ziemlich interessant. Also es geht um OpenCAT, also OpenCAT, und das halt so ein System, was dir im Prinzip erlaubt, Pentests zu automatisieren. Und er erzählt halt ein bisschen die Background-Story dazu, wie das gekommen ist und wie diese Systeme zusammenspielen und so. Und also die Software sieht ziemlich interessant aus und ziemlich gut gemacht. Ja. Und es erlaubt dir halt irgendwie so, ja, es ist im Prinzip so ein ziemlich großer Tool-Suite mit verschiedenen Tools, die dann halt zusammenspielen, die dir erlauben, Pentesting zu automatisieren, und dann hast du halt so ein Pentest-Report für dein Zeug, und dann kannst du zumindest so einen gewissen Stand von ja, Security garantieren. Mhm. Und du kannst dann halt so ein Paper produzieren, wo das dann halt drinsteht, dass du gewisse Dinge erfüllst und so.
Das kann ich dann jemandem vorzeigen und sagen, hier, ich bin zertifiziert.
Genau.
Oder hier ist mein Papier, bitte zertifizieren Sie mich.
Ja, so ungefähr, genau. Und sie haben halt auch so die Capabilities, wo du dann halt zum Beispiel schauen kannst, so, wann ist ein Problem das erste Mal entdeckt worden und wie lange hat es gedauert, bis es gefixt wird. Da kannst du halt auch so Aussagen machen und ja, schauen, ob jemand sich halt irgendwie an diese Vorgaben hält oder nicht. Also das eine ist ja, also Fehler passieren halt irgendwie immer. Und dann ist halt die Frage, oder wie lange hast du das zu patchen? Ist das halt im Tag gepatcht, geht das halt Jahre oder so. Oder wird halt im schlimmsten Fall gar nie gepatcht.
Won't fix. Genau. Klick.
Genau. Und das ist irgendwie mostly gesponsert von the Ministry of Health in the Netherlands. Also die niederländische Gesundheitsbehörde, irgend sowas. Mhm. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen während Corona entstanden, als halt irgendwie ganz viele Testlabors und Anbieter zertifizieren mussten. Genau.
Okay, und die ganzen Videos kann man sich angucken. Also es ist alles aufgenommen.
Genau, also alle die ich jetzt hier erwähnt habe, sind vom Maintrack und die sind alle aufgenommen. Da habe ich den Link reingepackt und es gibt noch ein paar mehr. Es gab ein paar mehr Tracks. Aber die sind, glaube ich, nicht recorded worden, weil, ja, Budget und Zeit und...
Ja. Okay. Und das Camp war irgendwie wie viele Tage?
Drei-ish, glaube ich. Schon lange her. Aber also es ist auch so ein bisschen so, also ich glaube, die Konferenz ist so 2 Tage und der dritte Tag war dann mehr so ein mehr dann noch, wo die Fringe-Events passiert sind. Beziehungsweise die waren zum Teil auch überlappend, also GitLab und so hat halt eben diese Konferenz in der Konferenz, wo sie halt irgendwie Rooms hatten, wo sie Leute hatten, wo du halt hingehen konntest, wo du was hacken konntest und so, wo du mit den Leuten reden konntest. Und ich glaube, es gab sonst noch mal irgendwas, was irgendwie parallel so ein bisschen lief. Darum ist es so ein bisschen schwierig zu sagen.
Ja, ich sehe hier gerade, am letzten Tag war irgendwie Ansible Contributor Summit, Puppet Community Day, solche Sachen.
Genau, und das war halt irgendwie so, und das GitLab-Ding war, glaube ich, auch zum Teil einen Tag noch parallel zusätzlich, und dann konntest du entweder oder ein bisschen beides, und darum ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie lang das wirklich, ja.
Aber würdest du sagen, hat sich gelohnt, da zu sein?
War interessant, wüsste ich jetzt nicht, also es ist nicht so ganz halt mein Topic, würde ich jetzt sagen. Also ich glaube, wenn du so ein bisschen mehr in diesem,
Ansible, Foreman, Puppet, Chef, wenn du sowas machst, dann bist du da richtig, ne?
Genau, dann hast du sicher noch ein bisschen mehr von dieser Konferenz, als ich jetzt zum Beispiel davon habe. Also ich meine, es ist alles interessant und so, und ich habe mit vielen von diesen Tools auch schon mal was gemacht und so. Ich benutze gewisse dieser Tools hin und wieder mal, aber ist nicht so mein wirklich so mein Daily Business. Darum ist alles so halt interessant mal zu sehen und so. Es ist, glaube ich, nicht so eine Konferenz, wo ich jetzt sagen müsste ich jetzt irgendwie jedes Mal gewesen sein und so, weil es ist, war super wichtig für mich. Aber auf der anderen Seite finde ich so, ja, kleinere Konferenzen immer ganz interessant.
Genau. Das Ganze ist immer kurz nach oder kurz vor der, nee, kurz nach, nach ne, kurz nach, nach der FOSDEM.
Genau, das andere, also ist super nah an der FOSDEM, das heißt, wenn man gerade so ein bisschen eine weitere Anreise an die FOSDEM hat, ist das sicher etwas, was man mal mitnehmen kann und sich anschauen kann. Die Tickets waren auch gratis, ja. Ja. Musst du einfach registrieren. Aber zahlst du auch kein Entry. Also von dem her, ja, wenn ihr eh mal an der FOSDEM seid und halt noch irgendwie ein paar Tage. Was gibt's sonst noch zu sagen? Essen war eher so meh. Also ich würde empfehlen, nicht da zu essen in der Kantine oder so. Also das, also ihr steht
Konferenzessen so, ist aber halt auch eine echt schwierige Sache.
Konferenz, Kantine, Essen. What else? Sehr kalt, ist immer kalt in Belgien, aber das, wenn ihr schon mal in der FOSDEM wart, kennt ihr das vermutlich. Und meistens regnet es auch in Belgien. So ein Belgien-Ding, I guess.
Okay, ja, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, aber okay.
Nicht? Also ich habe schon, also kalt auf jeden Fall, Regen
ja,
die letzten
Februar
paar Mal.
Halt.
Ja, ist halt Februar in Belgien, ist halt.
Ja. Gut, bei euch schneit es dann einfach immer gleich und da regnet es halt noch.
Ja. Ja. What else? Ja, nee, also
gut.
Ich finde,
also.
Ja, also ich finde ich finde Gent selber ist sehr geil. Also es ist eine ziemlich coole Stadt. Hat einen relativ großen historischen Kern und so. Ziemlich cool zum Anschauen. Also ich bin da gern auch einfach sonst. Ja, ich glaube, das.
Also kann man mal mitnehmen.
Kann man mal machen.
Insbesondere, wenn man irgendwie was mit Ansible, Puppet, Chef, Config, Gedöns zu tun hat oder sich da weiterbilden will.
Genau, gut. So ein bisschen die System Administration-Ecke, glaube ich, ist so. Ja. Dann ist das, sind die meisten Talks dann irgendwie relevant für dich. Und bei mir war es mehr so, ah, das ist interessant und das wäre auch nochmal
ja, ich habe gedacht, du bist jetzt komplett der Ansible-Profi oder der Puppeteer oder so. Nicht.
Ja, genau.
Okay. Na, dann darf ich jetzt auch gleich noch rumheulen. Kommen wir zum Mimi der Woche.
Yes.
Yes.
Hier, Telegraph.
Telegraph ist the best Telegraph.
Telegraph ist auch so ein Config Management.
Was?
Naja, Matrix, das ist alles das Gleiche. Das ist alles das Gleiche.
Config und
als
Grafana und
genau,
und Monitoring
und Monitoring und Computer und Server und
dieses IT ist alles das Gleiche.
Genau, ist alles für mich das Gleiche.
Okay.
Telegraph ist super, hatten wir hier auch schon bestimmt 100.000 Mal.
Genau.
Es gibt hier
die nicht Prometheus machen Telegraph.
Genau. Genau. Und da gibt es so einen lustigen Panic Runtime Error. Invalid Memory Address or Nil Pointer. Und stellt sich raus, wenn du das halt irgendwie, da gibt es in der neuesten Version, also es ist auch schon ein bisschen her, in der neuesten Version, wenn du Telegraph in einem Jail laufen lässt, dann musst du diesem Jail halt dieses Allow Memlock Setting erlauben, weil sonst crasht halt dein Telegraph in deinem Jail. Das musste ich schmerzhaft herausfinden, weil ich habe da halt auch so ein Telegraph, was halt irgendwie meine IoT-Sensoren zusammen sammelt. Und dann in den Flux packt. Und der ist dann halt irgendwie immer gecrashed und gecrashed und dann habe ich da halt mal irgendwie reingeschaut und stellt sich raus, ja, gibt's halt irgendwie dieses Issue und sie haben da irgendwas gemacht und ja. Bisschen schade, aber. Ja. Ich habe es jetzt nicht mehr so, ich habe es jetzt einfach mal erlaubt. Ich weiß nicht, ob das, ja. Seit 12. Januar, also es ist auch schon ein bisschen her. Vielleicht ist es mittlerweile in der neuesten Version auch schon wieder gefixt, aber der Bug ist irgendwie noch offen, darum.
Okay. Es kommen regelmäßig irgendwie neue Versionen von Telegraph raus, also die sind da. Ja.
Die sind da schnell, aber ich weiß nicht, ob dieses spezifische Problem schon adressiert ist oder nicht.
Wieder so ein FreeBSD-Ding, wer benutzt das schon?
Ja. Ich glaube, es ist nicht nur ein FreeBSD-Ding. Also du kannst auch Linux, wenn du das in dein Container packst und gewisse Memory-Locking-Capabilities diesem Ding wegnimmst, diesem Namespace wegnimmst, dann würdest du das vermutlich auch auf Linux zum Crashen bringen. Es ist einfach auf FreeBSD eine relativ common Config. Ja.
Okay. Gut, hoffen wir mal, dass es gefixt wird oder schon gefixt ist. Okay, dann kommen wir zu den Leuten, die demnächst ganz viel streiken.
Und ja, genau, die streiken im Digitalen eigentlich heute schon. Und zwar muss ich einfach mal rumjammern über die DHL-Online-Plattform. Die treibt mich in den Wahnsinn. Man hat irgendwann in den letzten Monaten, vermute ich. Ich erinnere mich nicht mehr genau dran. Irgendwann mal ein 2FA bei denen aktiviert. Und das 2FA bei denen funktioniert nicht hübsch mit einem OTP-Code oder so, sondern klassisch per E-Mail. Und dann weiß man davon nichts mehr, weil man muss sich in der App nur einmal anmelden. Prinzipiell. Bis sie auf die Idee kommen, ihre Security Measurements zu verbessern und ein Update für die App auszurollen und die Leute dann dazu zu zwingen, sich neu anzumelden. Also mal wollte ich vorgestern oder schon letzte Woche irgendwann neue Briefmarken kaufen. Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, so schöne Briefmarken-Codes zu kaufen. Genau, dann schreibt man auf den Brief so noch #Porto und dann darunter den Code drauf. Das ist genial. Weil man muss nicht mehr irgendwo hinlaufen und was zum Kleben kaufen und so. Das ist extrem bequem, gerade für so Gelegenheitsbriefschreiber.
Das ist ja quasi die Zukunft.
Das ist definitiv die Zukunft, ja. Wenn man denn nicht davon abgehalten wird, sowas zu kaufen, weil die App sagt, oh, wir haben uns aktualisiert, es ist jetzt alles neu, viel besser, sicherer, aber du musst dich kurz neu anmelden. Also, Benutzername, Kennwort, habe ich ja im Passwortmanager, klick, nächste Screen, bitte geben Sie den Code ein, den wir Ihnen per E-Mail geschickt haben. Okay, na gut. E-Mail kommt nicht. Na, kenne ich ja. Graylisting, alles klar. Beim ersten Mal dauert es jetzt ein bisschen. Genau. Abgewartet, bis das Ding da ist. Code geht nicht. Okay, also Code genommen. Dieses Formular übernehmen. Okay, vielleicht war es jetzt zu lang. Also abgebrochen, Login nochmal initiiert. E-Mail kommt wieder nicht. Wieder eine halbe Stunde gewartet oder so. Und denke mir, okay, irgendwas ist hier komisch. Naja, aber also offensichtlich schicken die diese E-Mails aus einem sehr großen Serverpool. Auf jeden Fall mein Graylisting verzweifelt daran oder die brauchen zum Teil, das habe ich auch in den Logs gesehen, die brauchen tatsächlich wirklich lange, bis diese E-Mail geschickt wird. Also der erste Zustellversuch ist nicht so jedes Mal sofort und abgelehnt, sondern es braucht auch bisweilen sehr lange. Ich habe sehr viele Versuche unternommen. Ich habe es nicht zum Funktionieren gebracht. Dann habe ich eine E-Mail an den Support geschickt. Von dem Support bekam ich die Antwort, ja, wir können bei Ihnen gerne 2FA abschalten.
Problem solved. Das ist so,
Moment.
Wenn du Stack Overflow fragst.
Dann, ja, genauso wie ihr habe ich auch reagiert. Dann habe ich in meiner Antwort geschrieben, Freunde, ja, das ist ja nett, dass ihr mir das abschalten wollt. Aber wie geht's dann weiter? Weil die App weist mich dann vermutlich darauf hin, du brauchst 2FA. Komme ich da drum herum? Oder geht das? Ist das optional? Weil eigentlich glaube ich, wenn das damals optional gewesen wäre, hätte ich es nicht aktiviert. Weil so kritisch stufe ich DHL-App jetzt gerade nicht ein. Weil, naja, und sie haben mir da reingeschrieben, und sie müssen uns die Antwort auf ihre Sicherheitsfrage schicken. Ich so, cool.
Sicherheitsfrage.
Könnt ihr mir die Frage stellen? Weil man kann bei dem Registrieren, muss man halt aus den Klassen, so wie das diese schlechten Security-Formulare alle machen, weil ist ja Tür und Tor für Social Engineering, Social Re-Engineering, wie auch immer. Ja, aber die haben das halt und die haben mir aber in dieser Support-Antwort nicht die Frage mitgeschickt. Also musste ich in diese E-Mail, die ich denen dann zurückgeschrieben habe, reinschreiben, Punkt 1, das ist nur ein Workaround, keine Lösung. Könnt ihr mir bitte sagen, woran es liegt oder habt ihr da selber kein Interesse dran oder was? Übrigens, sie schlugen mir auch vor, meinen Account doch einfach zu löschen und mich neu zu registrieren.
Ja. So, mach doch das, Markus, ich sehe das Problem nicht.
Ja, genau, nachdem ich dann gestern Abend wieder auf einem Punkt war, wo ich irgendwas aus dieser App raushaben wollte, habe ich dann nochmal versucht mit dem Login, ging nicht. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann versuche ich jetzt einfach, mich nochmal zu registrieren. Und jetzt kommt die Krönung, das ging nicht, was plausibel ist, weil dann sagen sie, an ihrer Adresse ist schon jemand registriert. Ich habe natürlich schon eine andere E-Mail-Adresse, aber an ihrer Adresse ist schon jemand mit dem gleichen Namen registriert. Ach so, ja gut, okay. Also
da Namensmatching, das, sein.
Das kriegen sie hin, genau.
Immerhin.
Aber dann sagen, ja Moment, sie sagen in der App, das geht nicht. Aber 5 Minuten später war in meinem E-Mail-Postfach die E-Mail, bitte bestätigen Sie Ihre Neuregistrierung. Dann, die haben ihre Systeme null im Griff. Wenn die App sagt, geht nicht und ich trotzdem die Bestätigung bekomme, ja. Und laut dieser Bestätigung per E-Mail bekomme ich jetzt dann den Postcode, also per Post noch einen Authentifizierungscode zugeschickt. Und ich habe aber natürlich trotzdem den Support geantwortet. Ich bin mal gespannt, auf welchem Wege ich dann irgendwann wieder dazu komme, mir digitale Briefmarken kaufen zu dürfen.
Ja, wie viel hast du dir jetzt analog gekauft? Bist du jetzt in den nächsten Postjob gerannt und hast erst mal dich eingedeckt, weil es scheint ja sonst nicht zu funktionieren?
Nein, ich habe Menschen, die mit mir zusammenleben, gebeten, so einen Code zu kaufen.
Gott sei Dank hat man Kinder, auf die man Sachen registrieren kann und so. Ja, ja.
Nee, die Kinder sind da noch außen vor geblieben. Ja, das ist, also dafür, dass die sich so damit brüsten, dass sie Digitalisierungsvorreiter sind und so, diese IT-Systeme, die sind ganz schön unterirdisch, mit denen ich zumindest Kontakt habe.
Ich sag nur E-Postbrief.
Ja, den haben sie ja eingestellt leider, oder? Der ist doch schon
länger rum. Ja, genau. Korrekt. Das ist wirklich,
Telegramme kannst du auch nicht mehr schicken, es geht alles im Bach runter, Leute, ich sag's euch. Keine E-Postbriefe mehr, keine Telegrams mehr, also.
Einfach wieder mal anrufen. Wie so ein schlechter Mensch.
Meinst du, das geht noch?
Ich glaube schon.
Aber bestimmt auch nicht mehr lange. Gut, du hast noch was zu heulen.
Was? Irgendwas
mit C++.
Was? C++? Rumheulen? Ich?
Nie im Leben. Okay, dann kann ich ja jetzt weitermachen.
Nee, ich mach's aber kurz. Es gibt, es gibt eine GNU-Extension, die erlaubt ein Struct, so, also, wo fange ich an? Ist alles so kompliziert. Ach, Computer. Es war ein Fehler. Also, du hast ein Struct, das hat irgendwelche Members drin. Zum Beispiel ein Array. Und, jetzt, wenn du dieses Struct nachher byteweise irgendwie auf irgend so ein Kommunikationsdings schreibst und dann am anderen Ende wieder rausliest, ist es ziemlich entscheidend, wie diese Bytes halt angeordnet sind. Und es ist halt wichtig, dass niemand da einfach sagt so, ja, du hast zwar, dein Typ ist zwar irgendwie ein Byte groß, aber weil für meine Architektur und bla bla ist es besser, wenn ich das 4 Bytes groß mache. Und der andere auf der anderen Seite, der das dann halt wieder liest, müsste dann ja wissen, dass es 4 Bytes war, aber die Abmachung war halt nur 1 Byte. Und dafür gibt es halt dieses Attribute Pact, was halt dieses Alignment von deinen Bytes garantiert, also dass halt genau so sind, wie du die da reinschreibst. Also wenn da halt ein Uint 8 kommt und dann Uint 16 und dann ein Uint 32, dann sind sie genau in dieser Reihenfolge und da habt ihr keine Bytes dazwischen und was weiß ich. Das Problem ist, wenn du jetzt aus diesem ja, da drin kannst du dann halt ein Array machen und sagen, so, ich habe halt 3 von diesen Werten oder so. Also ich habe halt 3 mal 2 Bytes oder irgend sowas. Und die haben dann halt so einen logischen Meaning. Und wenn du dieses Array dann in Vektor packen möchtest, dann funktioniert das leider nicht, weil, ja, vermutlich, weil diese Standard Begin und Standard End, wo du halt den Pointer, den Start- und End-Pointer bekommen würdest, halt erwarten würden, dass das halt Aligned Memory ist, ist es halt aber nicht. Das gibt auch keinen Fehler oder so, sondern es gibt dann halt einfach einen Vektor mit zu viel oder zu wenig Werten. Ja. Und das ist alles so ein bisschen, ach, warum? C++. So kaputt.
Deswegen machen wir jetzt alle Rust.
Ja, genau. Es ist besser. Einfach Rust machen.
Ja. Ich kann auch was rumheulen. Und zwar IPv6. Warum machen wir IPv6? Ne? IPv4 tut
was
doch
cool
auch.
Ist.
Ja, nee. Ja. Also bei uns auf Arbeit haben sie jetzt an einigen Servern IPv6 eingeschaltet, also Dual Stack sozusagen. Und ich benutze S-Shuttle, um mich quasi, also Pumens VPN-Lösung sozusagen, weil bis das richtige VPN ist, keine Ahnung, ist Cisco oder irgend so ein Dreck, der ich will mich damit einfach, also einfach per SSH einloggen und fertig und einfach über S-Shuttle einfach alles durchtunneln. Hat bisher immer gut funktioniert. Ich habe aber nie bisher drüber nachgedacht, dass es tatsächlich IPv6 nicht durchtunnelt, sondern nur IPv4. Selbst wenn du da IPv6 mit angibst, sagt er einfach, nee, in dem Modus, in dem ich gerade bin, geht's nicht. Also ich muss es mit NFT, also Network-Filter, da du den anderen Modus sozusagen einschalten. Dann kann er auch IPv6 tunneln, aber da mein Jump-Host nicht richtig IPv6 kann, komme ich auch nicht an den einen Rechner, der dann hinterher IPv6 kann und natürlich im DNS beide Sachen eingetragen hat und die Firewall, die sagt auch nicht reject oder so, sondern droppt einfach IPv6-Pakete, weil die ja von außen kommen und es ist kein du kommst per IPv6, also nicht einfach so wie die per IPv4 auch nicht, also es sind öffentliche Adressen innen, ja, also wir haben große Subnetze tatsächlich, die richtig geroutet werden normalerweise im Internet, aber sie sind trotzdem über eine Firewall abgeblockt, also du kommst nicht einfach ins Netz rein, auch wenn es öffentliche IP-Adressen sind, weder IPv4 noch IPv6. Wenn jetzt aber im DNS beides aufgelöst ist, nimmt ja dein Stack zu Hause einfach erstmal IPv6 als allererstes. Jetzt die Firewall aber dann nicht irgendwie sagt, nee, du darfst hier nicht, ich rejecte dir das, sondern die das einfach droppt, wartest du da ziemlich lange auf so ein Timeout und ich will mich dann auf diesem Server einloggen und denke, hä, warum geht denn das nicht? Und irgendwann geht's dann, wenn er dann nämlich diesen IPv6 Timeout macht und dann IPv4 probiert und dann auf diesen Server kommt. Aber das ist jetzt irgendwie keine Lösung, mit der man irgendwie arbeiten kann. Also, es waren so mehrere Ebenen, die da schief gehen. Erstens, S-Shuttle kann kein IPv6, das habe ich gelöst. Aber trotzdem funktioniert das interne Routing noch nicht so richtig. Also IPv6, neuer Scheiß, es ist immer noch Scheiß, definitiv, weil es tut einfach weh, es macht keinen Spaß, das ist, ich will es nicht, weil es funktioniert nicht.
Nein, das ist nicht korrekt, Ingo, IPv6 ist toll und gut und schön und neu und ja, wir alle wollen das.
Aber nur, wenn es richtig ist, nicht, wenn es halb kaputt ist.
Ja, aber euer Deployment ist kaputt und nicht ein IPv6-Problem.
Ja, hausintern geht's, aber eben nur, wenn du...
ja. Oder du willst halt ein korrektes VPN, was halt dein Zeug alles korrekt verpennt, dann korrekt durch den Tunnel packt. Oder, ja.
Ja, gibt viele, viele Oders. Ich will einfach, dass es richtig funktioniert.
Hm. Oder du kannst eigentlich einfach, kannst du nicht den, also mit V6 hast du jetzt deinen eigenen Präfix zu Hause, oder? Und das kannst du den an der Firewall eintragen und dann kannst du direkt ohne.
Ja, ist, das geht vielleicht, wenn du in so einem kleinen Betrieb arbeitest, aber in so einem großen Betrieb darf ich nicht auf die Firewall. Das ist,
Pabalapap. Du musst nur wissen, wen du fragen musst.
Nee.
Doch, das ist auch in großen Betrieben so, weil...
Ja, genau. Nee. Hm.
Wenn du weißt, wen du fragen musst, dann geht immer alles.
Ach so, okay. Ich wüsste schon, wen ich fragen muss, aber das hilft leider nichts.
Ich weiß nicht, ob es so viele Leute gibt, die ihren Job riskieren wollen.
Genau. Für der Typ da im Homeoffice will mit seinem IPv6 direkt. Genau, weil dem vertrauen wir natürlich. Allen anderen Subnetzen nicht, aber dem einen zu Hause. Ja.
Tja. Kannst du nicht einfach einen Teil von eurem V6-Netz zu dir nach Hause?
Nee, kann ich auch nicht.
Kannst du auch nicht, okay. Bisschen enttäuschend, Ingo.
Ja.
Bisschen enttäuschend. Da musst du halt trotzdem ein richtiges VPN machen oder so. Gutes als Dual-Stack-VPN.
Ja.
Also ich meine, wenn du eh einen Jump Host hast, kannst du auch irgendwie Open-VPN machen oder so. Also.
Nee, ich kann das nicht. Ich darf das nicht. Das ist ja.
Du siehst. Kannst ja auch auf Port 22 oder so. Also ich meine, du kannst ja offensichtlich von außen rein SSH'en.
Ja.
Das darfst du dann wieder. Das ist ja auch...
So wie ich letztens bei jemand anders einfach, weil sie SSH-Ports, alle SSH-Ports abgedreht haben, dann einfach auf Port 80 mein SSH aufgemacht habe.
Ja, ist halt...
Genau.
Good enough.
Ja, genau. Wir droppen jetzt alles, was über Port 22 reingeht. Ja, aber ob über Port 80 SSH reingeht oder HTTP, gucken wir halt nicht nach. Ja, dann. Ja.
Dann halt nicht.
Dann halt nicht, genau. Ja, ist jedenfalls, IPv6 ist einfach, ist immer noch ein Mysterium. Das wird sich nicht durchsetzen. Hm. Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie Lesefu. Ja. Nur du hast was gelesen und auch schon wieder viel C++. Oh Gott.
Und mit gelesen meinen wir natürlich
geschaut. Ja,
Videos geschaut. Das sind alles Videos. Ich habe nichts von dem gelesen. Das Paper am Anfang über AI, was ich gepickt habe, habe ich auch nicht gelesen. Lesen ist auch schwierig. Stimmt nicht, ich habe hier, ich habe so ein CMake-Buch angefangen zu lesen.
Aha.
Gestern. Ich habe das erste Kapitel so, was ist CMake, wozu ist CMake gut? Es gibt irgendwie Listen und Variablen und Properties und Targets und so. Also das Basic, ja. How to Basic CMake. Es bleibt spannend, ob ich da noch mehr lese oder ob das meine Motivation nicht mehr, ob ich keine Motivation mehr finde, da mehr zu lesen. Hm. Genau. Weniger gelesen, aber wirklich geschaut ist, habe ich Shipit Presents, House Shopify uses Nix. Die benutzen Nix wohl ziemlich krass in ihrem Development Environment. Mhm. Und es ist einfach so ein bisschen Background Talk, wie sie das machen und wo sie Nix einsetzen für was. Habe ich gedacht, hier, wenn der andere Felix nicht hier ist, muss ich auch was mit Nix picken. Als Backup Felix, darum hier.
Du machst seine Aufgabe super.
Genau, danke. Danke, Ingo. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Dann bin ich immer noch so ein bisschen am Talk schauen von der EuroPython dieses Jahr. Ich glaube, es war dieses Jahr. Also mit dieses Jahr meine ich natürlich 22.
Letztes. Genau,
natürlich.
Dieses Jahr meine ich eigentlich letztes. Mhm.
Genau, meine ich Sommer letztes Jahr. Aber es, ja. Und zwar geht es um Working with Audio in Python featuring Paddleboard. Der Typ arbeitet, glaube ich, bei Spotify oder irgendwas. Aber auf jeden Fall gibt es diese Python-Software, die Paddleboard heißt, und damit kannst du halt Audio-Processing in Python machen. Und das sieht ziemlich cool aus. Also da kannst du zum Beispiel so jetzt in unserem Fall, wir machen hier so einen Podcast und dann hast du irgendwie so verschiedene Spuren und so und dann musst du die zusammenschneiden. Und das könntest du zum Beispiel so semi-automatisch mit Python machen und dann könntest du zum Beispiel, sie haben zum Beispiel auch Support für diese VFX, heißen die VFX-Plugins? Diese Standard-Audio, Digital-Audio-Workstation-Plugin.
Dinge? Ja, unter Linux sind es LV2, LLV2 und ja, und ich glaube, unter Microsoft Windows heißen die irgend sowas, ja, ja.
Ja, ich bin mir nicht ganz, ich bin auch überhaupt nicht so, ich komme überhaupt nicht aus dieser Welt. Aber es gibt halt diese Plugins, die du zum Teil auch kaufen kannst, die dann halt irgendeinen Effekt machen, irgendeinen Audio-Effekt und so. Und dann kannst du die halt auch direkt integrieren in dein Python-Code. Und dann kannst du halt so Audio-Pipelines bauen und so. Wo du halt auf der einen Seite fällt halt Audio rein und auf der anderen Seite fällt halt dein bearbeitetes Audio raus. Und das geht ziemlich einfach mit Paddleboard und Python. Das, also wenn ihr irgendwas mit Audio und
VST ist es.
VST, das klingt
ja. Virtual Studio Technology.
Ah, das klingt korrekt, ja.
Ja, ich wusste nur, wie die Dinger unter Linux heißen. Also da ist es LV2 und genau. VST.
Genau. Und ja, und er geht auch, also der Talk ist auch, wenn man nicht so viel von Audio versteht und so, ist ziemlich cool, weil er geht halt auch so ein bisschen, er fängt halt so ein bisschen bei Null an, so was ist Audio, wie funktioniert Audio, genau, wie wird das dann digital repräsentiert, ja, also ziemlich, fand ich ziemlich interessant. Genau. Und dann habe ich noch zwei C++-Talks. Der erste, den würde ich tatsächlich recommenden. Das Back to Basics C++ API Design von Jason Turner. Das ist auch von diesem Jahr und mit diesem Jahr meinen wir immer noch natürlich 2022. Mhm. War von der CppCon. Und wie der Name schon sagt, es geht um API-Design und ja, der Jason Turner macht ziemlich coole Vorträge und ich finde, man kann in diesem Talk, also er ist natürlich mit C++ und so, aber hauptsächlich geht es halt darum, so wie kann man APIs designen. Und mit APIs nicht halt nur so REST-APIs oder so, sondern halt, ja, also auch wenn du halt eine Library machst oder halt im Prinzip jede Funktion, wie designst du eine Funktion, dass sie möglichst einfach, intuitiv richtig benutzt wird oder richtig benutzt werden kann. Und ich finde, das ist so etwas, was auf alle Sprachen, was man sich in allen Sprachen überlegen sollte. Und ich finde, da gibt es auch viele Dinge, die man lernen kann, auch wenn man jetzt nicht direkt dann halt eine Funktion in C++ macht. Darum, ja, diesen Talk kann ich sehr empfehlen. Und dann der zweite ist Cute C++ Tricks Part 2.5 of N. Code You Should Learn From and Never Write von Daisy Holman. ist super interessant. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas verstanden habe, was sie erklärt hat. Ganz ehrlich. Das ist so, das ist echt so Template Metaprogramming in C++ und das ist einfach, ich glaube, ich bin da einfach ein bisschen zu dumm dafür. Aber wenn ihr irgendwie, wenn euch Templates in C++ zu langweilig sind, dann schaut euch vielleicht diesen Talk an, was man sonst noch machen kann. Genau, was verrückt, was alles geht.
Gut. kommen wir zur letzten Kategorie, den Picks.
Und, Picks. Jawohl, da habe ich einen.
Markus hat was. Ja.
Ja, und zwar der gute Klassiker 23, nichts ist so, wie es scheint, ist im Moment in der RBB-Mediathek zu finden. Wenn also jemand Lust hat.
Ja, schon lange nicht mehr gesehen.
Nochmal ein Klassiker der Hacker-Filmkultur zu gucken. Es geht um den berühmten KGB-Hack aus den 80ern. Und dem Schicksal des Karl Koch. Ich finde den schön, den Film. Ich finde den echt sehenswert. Deswegen dachte ich, erwähne mal, dass der wohl gerade in der RBB-Mediathek ist.
Gut. Da muss man aber in Deutschland sein oder so. Oder?
Ein VPN nach Deutschland aufmachen.
Ja, ja.
Reicht auch.
Irgend sowas. Mit IPv6.
Genau.
Ja. Cool.
Sehr schön. Ja, da sind wir schon durch mit dieser kleinen feinen Sendung, der 312. Und ja, wir verabschieden uns dann in die nächste Binärgewitterwoche, die irgendwas zwischen 1 bis 3 Wochen beträgt oder so. Und hoffen, dass der Arno Felix bis dahin wieder gesund ist und wir dann mal wieder zu viert machen können. Und ja, bis dahin wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Kurz sagen, okay, jetzt ist er schon eingeschlafen, der Markus.
Nee, ich war irritiert. Du sagst sonst, habt viel Spaß am Gerät.
Was?
Nein. Die Formulierung echt? War eine andere.
Echt? Vielleicht schlafe ich auch schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.